NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen zur Tageszusammenfassung an diesem Sonntag, dem 19. Januar, mit diesen Themen. Waffenstillstand und Gefangenenaustausch. Die ganz aktuelle Entwicklung in Israel und Gaza wird breiten Raum einnehmen in den nächsten 25 Minuten. Wir berichten und kommentieren. TikTok tot. 170 Millionen US-Amerikaner ohne ihr Lieblingsnetzwerk. Welche Reaktionen gibt es zur wohl vorübergehenden Abschaltung? Drinnen statt draußen. Die letzten Vorbereitungen für Trumps Amtseinführung morgen beschäftigen uns ebenso wie die jüngsten Einschätzungen des Generalbundesanwaltes zum Todesfahrer von Magdeburg. Außerdem natürlich viel Sport in diesen Themen des Tages, vor allem zum deutschen Spiel bei der Handball-WM gegen Tschechien, das hier gerade läuft. Im Studio Gerd Wolf, einen schönen guten Abend. Wir beginnen natürlich in Israel. Die Eilmeldungen kamen gegen 16 Uhr unserer Zeit. Vor 2,5 Stunden wurden die ersten 3 der verbliebenen Geiseln von der Hamas ans Rote Kreuz übergeben, dann an die israelische Armee in Gaza und von dort wurden sie dann ins Sheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv geflogen. Im Gegenzug kommen 90 palästinensische Gefangene frei. Bettina Meyer in Tel Aviv, die Frage an unsere Korrespondentin vor Ort war gerade eben: mit knapp 3 Stunden Verspätung gilt ja seit heute Mittag diese vereinbarte Waffenruhe. Warum die letzte Verzögerung und hält dieser Waffenstillstand?
Also man kann sagen, sie hält jedenfalls bis jetzt. Also die israelischen Geiseln sind ja nach Israel transferiert worden. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Auch die Waffen schweigen weiterhin. Dieses Hin und Her heute Morgen ist darauf zurückzuführen, dass eben die Hamas, diese Terrororganisation, eben nicht die Liste mit den 3 Namen der Geiseln, die heute freigelassen wurden, rechtzeitig an Israel übermittelt hat. Daraufhin hat die israelische Regierung gesagt, die Waffenruhe kann erst eintreten, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Es wird weitergekämpft, es wurde weitergekämpft. Nach 8.30 Uhr hier Ortszeit war es ja angesetzt. Es sind dann auch noch Luftangriffe geflogen worden. Es kam auch noch mal Raketenalarm aus Gaza. Es wurde hier auch noch mal Raketenalarm ausgelöst. Und tatsächlich, als erst diese Liste vorlag, da war es dann soweit, da wurde dann die Nachricht eben hier gesagt, dass ab 11.15 Uhr Ortszeit die Waffen schweigen. Das hat bis jetzt geklappt und die ersten 3 Geiseln haben wir dann gesehen hier auf den Bildschirmen im Gazastreifen, wie sie aufgetaucht sind in diesen Autos des Roten Kreuzes. Man hat gesehen, sie leben noch, bleich, unterernährt, aber sie leben und ja, die Menschen, die haben einfach die Luft angehalten in Israel.
Sie haben es gesagt, die Menschen haben die Luft angehalten. Hunderte sind versammelt in der Innenstadt von Tel Aviv. Nehmen Sie uns einmal mit durch diesen Nachmittag, durch diese dramatischen Stunden nach der Übergabe der Geiseln. Was ist dann passiert?
Also es ist so, dass hier wirklich, ich würde sagen, Zehntausende auf den Straßen sind, um einfach mitzufiebern und dabei zu sein. Es ist ja wirklich so, dass in den letzten 15 Monaten die Menschen hier fast täglich auf die Straße gegangen sind, um für eine Waffenruhe, aber vor allen Dingen für die Freilassung der Geiseln hier zu kämpfen, auch gegen die Politik von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister. Ja, dieser Nachmittag war einfach wirklich, man hat diese Anspannung überall auch gemerkt. Man wusste ja nicht, hält die Waffenruhe, kommt es wirklich dazu? Am Anfang sah es ja so aus, als ob es vielleicht doch wieder alles zusammenbricht oder sich alles verzögert. Und das ist natürlich für die Familien, die jetzt hier auf ihre Angehörigen warten, eine unglaubliche Zerreißprobe. Also wir wissen, dass die Mütter an der Grenze waren und schon ihre Töchter jetzt in die Arme genommen haben. Wir haben erste Bilder hier gesehen aus dem Sheba-Krankenhaus, wo die restlichen Familienmitglieder gewartet haben. Auch der Vater von Romy Gonen, einer der freigelassenen Geiseln, die auf dem Nova-Festival entführt wurde. Und der ist einmal gleich hochgesprungen, hat gejubelt und gleichzeitig ist er in Tränen ausgebrochen.
Schauen wir auf die andere Seite. Diese weißen Reisebusse vor dem Hochsicherheitsgefängnis, das ist das andere Bild, das heute transportiert wird international. 90 palästinensische Gefangene kommen frei. Wer ist das und wohin werden sie gebracht?
Also es ist so, dass jetzt gerade die Vorbereitungen laufen, denn Israel hat gesagt, erst wenn die 3 Geiseln freikommen, dann erst werden die palästinensischen Häftlinge aus den israelischen Gefängnissen freigelassen. Das sind ganz unterschiedliche Gruppen, um die es da geht. Es sind einmal verurteilte Terroristen mit lebenslangen Haftstrafen auch darunter, also richtige Straftäter, die in Israel verurteilt sind, die Anschläge, Terroranschläge, schwere Terroranschläge begangen haben, die seit langer Zeit in Haft sind, die auch eine gewisse Symbolkraft für die Palästinenser, auch für die Hamas hat und diese Freilassung dann eben wie so ein Erfolg gefeiert wird. Es sind aber auch Menschen, also es geht ja jetzt nicht nur, heute geht es um 90, insgesamt geht es ja um 1000, fast 1900 Häftlinge, die in diesem ersten Stufe, in diesen 42 Tagen freikommen sollen. Da sind auch über 1000 Menschen dabei, die jetzt während des Krieges in Gaza gefangen genommen wurden, aus dem Gazastreifen, wo aber Israel gesagt hat, die haben nichts direkt mit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober zu tun gehabt. Auch die sollen jetzt eben freikommen. Und das ist dann wiederum eine ganz andere Gruppe, die da freigelassen wird. Also man muss das schon genau unterscheiden. In Israel aber, zumindest aus dem rechten Regierungsspektrum, heißt es, das sind alles Terroristen und Mörder. Und insofern ist das ein ganz schlechter Deal.
In Gaza haben sich nun Tausende aufgemacht in der humanitären Zone. Sie haben ihre Sachen gepackt, sie gehen zurück in ihre womöglich zerstörten Häuser. Kommt denn jetzt endlich auch humanitäre Hilfe nach Gaza rein?
Ja, also es stehen die Trucks bereit. Es sollen jetzt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO pro Tag etwa 500 Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fahren. Das ist wesentlich mehr als in der Vergangenheit, als in diesem Krieg pro Tag. Es soll auch Equipment reingebracht werden, schon mal, um erste Trümmer zu beseitigen. Aber das dürfte sehr, sehr lange dauern. Und das muss jetzt wirklich schrittweise anlaufen. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch die Waffenruhe hält.
In Tel Aviv unsere Korrespondentin Bettina Meyer. Zwischen Hoffnung und Sorge vor den Brandstiftern. So hat unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler seinen Kommentar überschrieben, mit dem er die Ereignisse dieses Tages einordnet.
NDR Info. Die Meinung.
Natürlich sind das gute Nachrichten. Nach langen Monaten sind endlich wieder Geiseln freigekommen. Drei junge Frauen, die die Terroristen der Hamas am 7. Oktober verschleppt hatten und deren Zustand man sich gar nicht vorstellen mag. Sie waren über 15 Monate in der Hölle, in täglicher Angst, durch ihre Bewacher zu sterben oder bei einem israelischen Luftangriff. Insgesamt 33 Geiseln sollen in den nächsten 10 Wochen freikommen, im Austausch für rund 1.900 palästinensische Gefangene, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Israelische Truppen ziehen sich nun aus Teilen des Gazastreifens zurück, mehr Hilfsgüter sollen hineinkommen. Doch so sehr das alles gut ist, weil es Leiden verringert, so sehr muss man diesen Deal kritisieren, denn er kommt viel zu spät. Schon im letzten Mai lag die Übereinkunft mehr oder weniger so auf dem Tisch. Das hat der scheidende US-Präsident Joe Biden gesagt. Das heißt, rund 8 Monate Leiden hätte es nicht gebraucht. Leiden der Geiseln und Leiden der Bevölkerung in Gaza. 8 Monate der Zerstörung mit tausenden Toten. Noch bitterer wird es, wenn man sich fragt, was in diesen 8 Monaten militärisch erreicht wurde. Die Hamas ist immer noch da, sie konnte neue Kämpfer rekrutieren und kontrolliert einen Teil der Hilfslieferungen, die nach Gaza kommen. Fortschritte haben diese langen Monate nicht gebracht. Und damit ist noch gar nicht die Frage beantwortet, wie es eigentlich im Gazastreifen weitergehen soll. Yoav Gallant, der vom Ministerpräsident Netanyahu entlassene ehemalige israelische Verteidigungsminister, hatte schon ziemlich genau vor einem Jahr gesagt, Gaza braucht eine politische Perspektive, um die militärischen Erfolge zu sichern. Doch die gibt es bis heute nicht. Benjamin Netanyahu sagt bisher vor allem, was er in Gaza nicht will. Wahrscheinlich kann er nicht mehr sagen, ein Krieg in Gaza ohne Ende ermöglicht es ihm schließlich auch, die Frage nach dem eigenen Versagen weiterhin nicht zu beantworten. Theoretisch gibt es nun mit dem Geiseldeal immerhin Hoffnung. Schon bald sollen Verhandlungen darüber beginnen, wie aus der Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand werden kann, wer den Gazastreifen künftig regieren wird und wer das flächendeckend zerstörte Gebiet wieder aufbaut. Kurz gesagt, es geht um Sicherheit für Israel und um Lebensperspektiven für 2,1 Millionen Menschen in den Trümmern von Gaza. Die Chancen, dass es hier Fortschritte gibt, sind aber leider gering. Und das liegt auch an den Brandstiftern in der israelischen Regierung. Benjamin Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner haben ihre ganz eigenen Pläne. Sie sprechen sich offen für eine jüdische Wiederbesiedlung Gazas aus und für eine Vertreibung von Palästinensern. Und sie haben Macht. So wie sie schon im letzten Mai mit dafür gesorgt haben, dass es keinen Deal gab, so könnten sie jetzt dafür sorgen, dass der Krieg in Gaza nur eine kurze Pause macht. Die Drohung an Netanyahu ist ganz offen. Endet der Krieg in Gaza, zerbricht die Koalition. Der furchtbare Gaza-Krieg hat mit dem Terrorüberfall des 7. Oktober begonnen. Doch ein dauerhafter Waffenstillstand könnte am Ende an rechtsextremen Brandstiftern in Israel scheitern. Das wäre nichts anderes als eine Katastrophe.
Die Meinung von Jan-Christoph Ketzler in den Themen des Tages an diesem Sonntag in die USA. Über 170 Millionen US-Amerikaner nutzen TikTok, bis heute jedenfalls. Doch nun ist die beliebte App verstummt in den USA. Der lange und heiß diskutierte Bann für die chinesische Videoplattform ist in Kraft. Doch der designierte Präsident Trump hat angekündigt, er werde die Entscheidung noch morgen per Dekret rückgängig machen. Aus Washington, Ralf Borchert.
Donald Trump weiß, wie man dauerhaft die Schlagzeilen dominiert, auch wenn er dafür seine Meinung je nach Stimmungslage ändern muss. Vor wenigen Monaten noch war Trump TikTok-Gegner. Wir könnten TikTok verbieten, betonte er vor seinem Wahlsieg. Dinge tun, damit sie die App schließen müssen. Nach der Wahl schwenkte Trump um. Wir lieben TikTok, sagt Trump jetzt. Ich werde TikTok retten. Nur wie? Das bleibt die Frage. Aktuell erscheint bei Usern in den USA, wenn sie die App aufrufen, der Hinweis: Sorry, TikTok isn't available right now. Entschuldigung, TikTok ist im Moment nicht verfügbar. Darunter folgt der Hinweis: Wir sind glücklich, dass Präsident Trump, sobald er im Amt ist, mit uns an einer Lösung arbeiten will, zurückzukehren. Tatsächlich hat Trump in Aussicht gestellt, schon am morgigen Montag, dem Tag seiner Amtseinführung, TikTok zunächst 3 Monate Aufschub zu gewähren, um dem vom Kongress verabschiedeten Gesetz noch zu entsprechen. Dem Gesetz nach muss der Mutterkonzern ByteDance TikTok an nicht-chinesische Eigentümer verkaufen. Hintergrund ist der Verdacht, dass China über TikTok amerikanische Nutzerinnen und Nutzer ausspioniert. Mike Walls, Donald Trumps designierter nationaler Sicherheitsberater, sagte dem Fernsehsender CNN:
We're confident that we can save TikTok.
Wir sind zuversichtlich, dass wir TikTok retten können, aber auch die Amerikaner und ihre Daten vor Zugriff und Beeinflussung schützen können.
Data and protect them from influence.
Wie genau die Lösung am Ende aussehen soll, ließ auch Mike Walls offen. Im Gesetz steht, dass der Präsident nur einen 3-monatigen Aufschub gewähren darf, wenn ein Verkauf auf den Weg gebracht worden ist. TikTok wehrt sich bisher mit Nachdruck gegen einen Verkauf. Walls, selbst vehementer China-Kritiker, sagt: Ich will nicht, dass die Kommunistische Partei Chinas meine Passwörter sieht oder, entschuldigen Sie, Zugriff auf meine Daten hat und schon gar nicht Einfluss hat auf 170 Millionen amerikanische Nutzerinnen und Nutzer. Aber es ist eine fantastische App.
170 Millionen Americans, but it is a fantastic app.
Der Protest von Usern in den USA gegen die momentane Abschaltung ist gewaltig. Jerry Chang, Grundschullehrerin und Influencerin aus dem Bundesstaat Tennessee, sagte CNN: Ich habe nicht nur von Anfang an gelacht und die App genießen können, ich bin eine bessere Lehrerin geworden. Ich will das nicht alles aufgeben. Ich habe inzwischen über 2 Millionen Follower und beschäftige mich seit 4 Jahren damit, meine Community aufzubauen. Mike Walls, der künftige nationale Sicherheitsberater, meint, Trump wird das Problem schon lösen, sobald er im Amt ist.
Let's get the president some time to make that decision.
Gebt dem Präsidenten ein wenig Zeit, diese Entscheidung zu treffen, Mike Walls.
Aber das wird wohl nicht vor 17.30 Uhr unserer Zeit morgen Nachmittag sein. Dann wird Donald Trump offiziell ins Amt des US-Präsidenten eingeführt. Wie auch schon bei seiner ersten Amtseinführung 2017 haben heute tausende Menschen in Washington dagegen demonstriert. Allerdings war der Widerstand in diesen Tagen deutlich kleiner als bei Trumps erster Präsidentschaft. Claudia Sarre nun zum Ablauf der Amtseinführung morgen, wozu auch die Übergabe des sogenannten Atomkoffers gehört. In diesem Jahr ist allerdings alles etwas anders.
Eisige Winde und klirrende Kälte in Washington haben den Planern der Vereidigung von Donald Trump einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Feierlichkeiten, die eigentlich für draußen geplant waren, wurden nach drinnen in den Kuppelsaal des Kapitol verlegt. Vermutlich werden trotzdem tausende Besucher zur National Mall strömen, um bei dem historischen Ereignis dabei zu sein. Der Ablauf der Zeremonie dürfte der gleiche bleiben. Der Trump-Bewunderer Christopher Macchio singt die Nationalhymne und auch die Country-Sänger Carrie Underwood und Lee Greenwood treten auf. An American,
where at least I know I'm free. The pomp and the circumstance is a reflection of the importance of the transition and also a reflection of the importance of the American presidency culturally in the United States and really abroad.
Dieser Pomp und Prunk spiegeln die Bedeutung dieser Machtübergabe wider und die kulturelle Bedeutung der Präsidentschaft in den USA und weltweit, erklärt Justin Vaughn, Politikwissenschaftler an der Coastal University in South Carolina. Der Tagesablauf folgt den Regeln einer jahrhundertealten Tradition. Donald Trump verbringt mit seiner Familie die Nacht im Gästehaus des Weißen Hauses und beginnt den Tag mit einem Gottesdienst. Darauf folgt das traditionelle Teetrinken, bei dem die Bidens das Trump-Ehepaar offiziell im Weißen Haus begrüßen. Dieser Termin fiel vor 4 Jahren aus, weil Trump seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollte. Mittags beginnt dann die eigentliche Vereidigung. Wie bereits am 20. Januar 2017 wird der oberste Richter, John Roberts, zunächst den Vizepräsidenten einschwören. Danach wird Donald Trump seinen Amtseid ablegen.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Genau in diesem Moment wird dann hinter den Kulissen der Atomkoffer übergeben. Im Anschluss hält Donald Trump seine sogenannte Inaugural Address, seine Amtsantrittsrede.
Die letzte Antrittsrede von Trump war sehr aggressiv, düster und kein bisschen versöhnlich. Ich glaube nicht, dass wir diesmal die gleiche Aggressivität erleben werden. Ich habe das Gefühl, dass es eher feierlich wird.
Neben wichtigen Staatsgästen, wie etwa dem chinesischen Vizepräsidenten Han Jiang, sind diesmal auch Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und der chinesische TikTok-Chef Shao Chu unter den Ehrengästen. Der Rest des Tages ist Unterschriftszeremonien, Partys und Bällen gewidmet. Die große Parade zu Ehren Trumps wird ebenfalls drinnen in der Capital One Arena, einer großen Sporthalle, abgehalten. Am späten Nachmittag wird der frisch gebackene Präsident anfangen, die ersten von etwa 100 Exekutivanordnungen zu unterschreiben.
Die Vereidigung Donald Trumps auch morgen hier auf NDR Info live von 17 Uhr an. Können Sie dabei sein? Zurück nach Deutschland. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wird nicht offiziell gegen den Attentäter von Magdeburg ermitteln. Das hat Generalbundesanwalt Rommel heute klargestellt. Der Fall des gebürtigen Saudis, der auf dem Weihnachtsmarkt von Magdeburg 6 Menschen totfuhr und Dutzende verletzte, habe keinen Staatsschutzhintergrund, so sagte es Rommel.
Es sind sehr unruhige Zeiten, sagt Generalbundesanwalt Jens Rommel im Interview mit dem SWR. Und das macht er vor allem daran fest, dass derzeit quasi alle Ermittlungsbereiche seines Hauses brisante Verfahren zu bewältigen haben. Doch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gehört nicht zu den Ermittlungen, die die Bundesanwaltschaft gerade führt. Und warum das so ist, dazu äußert sich Jens Rommel nun erstmals öffentlich.
Ja, der Anschlag war ja das dritte große öffentliche Ereignis im vergangenen Jahr. Wir erinnern uns an den Messeangriff auf dem Marktplatz in Mannheim und einige Monate später dann auf das Stadtfest in Solingen. 2 Verfahren, die die Bundesanwaltschaft an sich gezogen hat. Am einfachsten in Solingen, weil dort der Täter an den IS angebunden war und dann die Bundesanwaltschaft direkt zuständig ist.
Und auch bei dem Messerangriff in Mannheim auf die sogenannte Bürgerbewegung Pax Europa, bei dem mehrere Menschen schwer verletzt und der Polizeibeamte Rufen Lauer getötet wurden, sei für ihn eine klare Motivation gegen den Staat als solchen zu erkennen gewesen, sagt Rommel im Interview. Bei der Tat von Magdeburg sehe er aber genau diesen Bezug nicht. Das öffentliche Entsetzen über die Tat alleine sei nicht ausreichend, sagt der Generalbundesanwalt.
Sondern wir brauchen auch noch einen spezifischen Staatsschutzhintergrund. Das heißt, wir brauchen einen Angriff auf den Gesamtstaat oder auf unsere Verfassungsgrundsätze. Und dagegen spricht aus meiner Sicht, was bei dem Magdeburger Fall, dass der Beschuldigte zwar sehr viele Kontakte auch mit staatlichen Stellen hatte, es sind jetzt über 100 bekannt geworden, aber eben auch mit ganz vielen anderen Stellen und Personen im Clinch lag.
Und deswegen könne er den Fall nicht an sich ziehen, auch wenn er das gemeinsam mit seinem Lagezentrum in den 3 Tagen nach der Tat intensiv geprüft habe und sich weiterhin berichten lasse. Für Jens Rommel habe dabei auch eine Rolle gespielt, dass Taleb A. zwar vor dem Anschlag mit allerhand Äußerungen gegenüber staatlichen Behörden aufgefallen sei, aber bis dahin nichts passiert war.
Die Bedrohungen gegen staatliche Einrichtungen hat er ja alle nicht umgesetzt, die in den Jahren angefallen sind. Und die Tat richtet sich jetzt gegen einen Weihnachtsmarkt, also gerade keine staatliche Stelle. Und sie steht eben auch nicht wie jetzt eine Demonstration oder eine Meinungsäußerung auf einem Marktplatz an einem Stand für unsere Art der politischen Willensbildung.
Und deshalb sei die Tat bei aller Schrecklichkeit nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eben kein Fall für seine Behörde, auch wenn es in der Öffentlichkeit manchmal so wirke.
Der Bund ist eben nicht zuständig, wenn die Tat besonders groß ist. Amokfahrten wie in Trier oder andernorts haben die Landesstaatsanwaltschaften in eigener Zuständigkeit auch gut bewältigt.
So sieht es Generalbundesanwalt Rommel im Bericht meines Kollegen Holger Schmidt. 18:53 Uhr hören die Themen des Tages an diesem Sonntag. Und wir kommen zum Sport. Dritte Partie für die deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. 18. Spieltag für die Bundesliga-Fußballer von Werder Bremen. Und noch viel mehr jetzt im Sport bei Moritz Kühn.
Ja, Gerd, du hast es gesagt. Die deutschen Handballer spielen gerade gegen Tschechien. Noch ist Halbzeit, steht 11:11. Da sind wir gleich am Ende des Sports in den Themen des Tages live dabei. Vorher aber der Blick auf die Fußball-Bundesliga. Der erste Spieltag der Rückrunde wird abgeschlossen mit der Partie zwischen Werder Bremen und Augsburg. Die Bremer könnten mit einem Sieg auf Europapokalrang 6 vorrücken. Ob's klappt, mal sehen. Heiko Neugebauer ist unser Reporter.
Gerade eben gab's zur Abwechslung mal einen Freistoß für die Bremer kurz hinter der Mittellinie. Auch das ist ganz, ganz selten und zeigt ja, wie wenig Mühe die Augsburger haben, diesen 2:0 Vorsprung zu verteidigen. Der Grieche jetzt Giannoulis mit einem Pass auf Claude Maurice und der schließt auch gleich ab. Diesmal ist Zetterer aber da. Köhn könnte ein bisschen schneller gehen, möchte auch das Publikum haben, aber auch er kriegt nicht richtig Tempo hinter dem Ball. Ich kann mich hier nicht an eine gelbe Karte für einen Augsburger erinnern. Sie müssen, wie gesagt, ganz selten überhaupt mal faul spielen. Sie haben das im Großen und Ganzen im Griff. Sie stehen natürlich sehr, sehr tief, überlassen den Bremern sehr viel den Ball und auch sehr viel den Raum. Aber das können sie vor allem deswegen tun, weil sie einfach keine große Mühe haben und Werder nichts einfällt. Das geht alles zu langsam und es ist alles erwartbar. Es ist alles ausrechenbar. Vielleicht jetzt Bittencourt mit dem Ball auf Romano Schmid. Der kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Zwei Augsburger sind sofort da. Insgesamt verteidigt der FCA sehr, sehr aufmerksam, sehr, sehr kompakt. Es sind kaum Lücken da für die Bremer Abwehrspieler. Es gab eigentlich nur zwei. Die erste gleich nach Wiederanpfiff. Der Schuss von Jens Day, Volley genommen. Da war er aber selber ein bisschen überrascht, dass diese Linksflanke zu ihm durchkam. Sonst hätte er ihn vielleicht sogar gestoppt. Und dann eben der Schuss an den Innenpfosten von Grüll. Also noch würde ich nicht sagen, dass die Augsburger hier der klare Sieger sind. Es ist noch lange Zeit, aber sie führen mit 2:0 nach wie vor.
Soweit Heiko Neugebauer live in Bremen. Den Rest des Spiels können Sie auf sportschau.de live hören. Und die Augsburger liegen zwar 2:0 in Führung, sind aber in Unterzahl nach einem Platzverweis. Die andere Bundesliga-Partie dieses Sonntags ist schon durch. Und da hat Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart seinen ersten Sieg bei seinem neuen Verein Union Berlin gefeiert. 2:1 gegen Mainz. Und der Sieg von Union wird St. Pauli und dem Tabellenvorletzten Kiel nicht schmecken. Denn die Berliner sind ein Konkurrent um den Klassenerhalt und haben jetzt 6 Punkte vor Sprung auf den Relegationsrang. In Melbourne ist es gerade mitten in der Nacht, heißt die Tennisprofis bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam Turnier des Jahres, schlafen wahrscheinlich. Und gut schlafen wird sicherlich auch der Hamburger Alexander Zverev, denn die deutsche Nummer 1 hat das Viertelfinalticket klar gemacht, aber nicht nur er. Aus Melbourne, Matthias Kammann.
Favoritensiege prägten den Tag bei den Australian Open. Und so steht nicht nur Alexander Zverev nach einem 4-Satz-Arbeitssieg gegen den Franzosen Hugo Humbert in der Runde der letzten 8, wo er auf den Amerikaner Tommy Paul treffen wird, sondern auch das Traumviertelfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ist komplett. Während Alcaraz von der verletzungsbedingten Aufgabe des Briten Draper profitierte, ließ Djokovic dem Tschechen Lehečka in 3 Sätzen keine Chance. Bei den Frauen setzte sich Titelverteidigerin Arina Sabalenka genauso durch wie die Amerikanerin Coco Gauff. Sabalenka trifft nun auf die Russin Pavlyuchenkova, Gauff auf Paula Badosa aus Spanien. Im Frauendoppel erreichte Laura Siegemund mit ihrer brasilianischen Partnerin Beatriz Haddad-Schmeier nach einem sicheren 2-Satz-Erfolg die 3. Runde. Tim Pütz ist an der Seite der Niederländerin Schuurs im Mixed ausgeschieden.
Und morgen früh deutscher Zeit um 9 Uhr möchte die Hamburgerin Eva Lüss ihre märchenhafte Reise bei den Australian Open fortschreiben. Gegnerin im Achtelfinale ist allerdings die Weltranglistenzweite Iga Świątek aus Polen. Aber egal, was auch passiert, für die Deutsche ist es bereits ihr bestes Ergebnis bei einem Grand Slam. Sie war ja erst als Lucky Loserin auf den letzten Drücker ins Hauptfeld gerückt. Ungefähr Halbzeit bei den Australian Open, Ende dagegen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Und eine überstrahlt alles, Franziska Preuß, die Gesamtführende im Weltcup, ist heute zum Abschluss der Wettbewerbe in ihrer Wahlheimat wieder aufs Podest gefahren, zweite im Massenstart. Warum sie gerade so gut drauf ist, erzählt unsere Biathlon-Reporterin Patricia Gabor.
Franziska Preuß ist selbst ein bisschen sprachlos, wenn sie sieht, wie gut es läuft. Aber sie sagt auch, dass sie gerade einfach im berühmten Flow drin ist. Sie hat im Sommer viel gearbeitet und sich auch viele Gedanken gemacht, viel geguckt, was ist gut, was muss besser werden. Und das zahlt sich jetzt eben aus. Franziska Preuß hat schon die ganze Saison über super performt und jetzt in Ruhpolding nochmal einen draufgesetzt mit Platz 2 im Einzel und im Massenstart und dem Sieg mit der Staffel. Man merkt ihr einfach an, wie selbstbewusst sie mittlerweile an den Schießstand geht, mit einer Miene, die schon sagt, mir kann niemand was. Ja, und je öfter das klappt, desto mehr geht's eben in der Spirale nach oben.
In der Spirale nach unten die deutschen Biathleten. Nur ein Top-10-Ergebnis in Ruhpolding. Platz 7 heute für Justus Strelo im Massenstart. Eine ordentliche Masse an Zuschauern beim Handball-WM-Spiel der deutschen Mannschaft in Herning in Dänemark. Gegner ist Tschechien. Bislang lief es, zumindest von den Ergebnissen her, ganz okay. 2 Spiele in der Vorrunde, 2 Siege, der Hauptrundeneinzug perfekt. Aber Daniel Neuhaus live in Herning. Warum wäre ein Sieg heute gegen die Tschechen so enorm wichtig?
Tschechen gleichen gerade wieder aus. Es steht also unentschieden 12-12. Beide Teams sind für die Hauptrunde qualifiziert. Das heißt, die Punkte aus diesem Spiel werden mitgenommen. Und wenn du 2 holst und damit gewinnst, dann hast du eben 2 Punkte und die Tschechen 0. Bei unentschieden starten beide Mannschaften mit einem Punkt aus diesem Spiel Polster in die Hauptrunde. Also es geht um die Ausgangslage für die Hauptrunde, in der die Deutschen sich dann ja am Ende fürs Viertelfinale qualifizieren wollen. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Es ist allein schon ein weiter Weg, hier heute das Spiel zu gewinnen, denn die Tschechen wehren sich mit allem, was sie haben, und sie haben eine ganze Menge. 5 Minuten gleich gespielt in der zweiten Halbzeit, 12-12.
Sagt Daniel Neuhaus live in Herning. Und die Partie der deutschen Handballer können Sie auch live im Ersten sehen.
Soweit der Sport mit Moritz Kühn. Und das waren die Themen des Tages an diesem Sonntag, dem 19. Januar.